Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts mit mir, Yannick Sorgatz, und am anderen Ende der Leitung Carsten Kellermann. Hallo Carsten.
Hallo Yannick.
Heute mal wieder Aufnahmesituationswechsel. Wir sind nicht in einem Raum. Ich bin auch nicht bei mir zu Hause. Ich bin in den RP-Headquarters, würde man modern sagen, im neben dem Turm in Düsseldorf-Herth. Also Düsseldorf immerhin. Aber ja, du in der Redaktion in Mönchengladbach. Aber die lange Leitung hier, die funktioniert. Alles stabil. Und dann können wir sprechen über Borussias Spiel bei RB Leipzig, ein paar Begleiterscheinungen, aber erstmal würde ich sagen, das rein sportliche, Carsten. 0-3. Da ist gerade auswärts ein ziemlich verheerendes Muster gerade zu erkennen bei Borussia, aber wenn man ehrlich ist, ganz lange in diesem Spiel deutete es nicht darauf hin, dass es so den Bach runtergehen würde.
Ja, im Grunde war dieses Thema lange Leitung ja durchaus passend für Borussias aktuelle Geschichte ein bisschen. Richtig, ich sehe auch, dass es gerade in der ersten Halbzeit ein wirklich gutes Spiel gewesen ist, der Borussen in Leipzig. Man hätte normalerweise auch als Gladbach in Führung gehen müssen, insbesondere als es dann den Elfmeter gab nach, ja, dem meines Erachtens nach besten Pass dieser Saison, den ich persönlich gesehen habe, von Florian Neuhaus durchgespielt auf Jonas Hofmann, der dann von David Raum gelegt wurde. Der Schiedsrichter musste sich noch überzeugen lassen vom VAR und zeigte dann auf den Elfmeterpunkt. Ja, Yannick, und dann nahm die Geschichte irgendwie ihren Lauf und im Nachhinein waren sich eigentlich alle einig, dass es die entscheidende Situation des Spiels war und das spricht gerade richtig gegen Gladbach. Ein eigener Elfmeter war der Vorteil für Leipzig.
Ja, das in a nutshell, sagt man auf Englisch heutzutage, in einer Nussschale, so auf Deutsch übersetzt. Also wer sehen wollte, was bei Borussia dann alles schief geht, wenn es eben so einen Moment gibt, in dem das Spiel nicht im positiven Sinne in Gladbachs Richtung kippt, der musste sich dann diese 53. Minute ansehen. Ja, im Prinzip macht es uns das auch ganz leicht, weil wir können erstmal über die ersten 52 reden, was darin gut war, und dann über das, was danach eben gar nicht mehr klappte. Ja, es war ein sehr gut erkennbarer Matchplan, oder? Also Borussia wirklich defensiv sehr stabil, super verschoben, die Ketten eng beieinander, die Leute eng beieinander, nichts Großes zugelassen und dann immer wieder schnell umgeschaltet, Nadelstiche gesetzt, Leipzig sehr fahrig hinten, also hat Borussia da einiges ermöglicht, dass das nicht genutzt wird, ist auch ein großes Thema. Also Tendenz zur Pause war ja auf jeden Fall, Gladbach müsste eher 1-0 führen, als dass es 0-0 steht. Ja, aber hinten stand eben die 0, eine dritte Halbzeit in Folge, und da es das diese Saison nicht so oft gab, muss man damit ja schon sehr zufrieden sein. Ja, und wie eben Florian Neuhaus toller Pass auf Jonas Hofmann untermauert hat, ging es dann eigentlich nach der Pause auch ganz gut weiter. Also ich muss jetzt sagen, außer der schwachen Chancenverwertung in diesen ersten 52 Minuten habe ich wirklich nicht viel auszusetzen.
Ja, im Grunde war es Gladbach im Highlight-Spiel-Modus, wenn man das so sagen darf. Tiefer gestanden bedeutet weniger Ballbesitz, und gerade in diesen Spielen, man hat das gegen Dortmund gesehen, man hat es auch im Hinspiel gegen Leipzig beim 3-0-Sieg im Borussia-Park gesehen, dass die Gladbacher aus dieser Situation selber nicht das Spiel machen zu müssen, zu wollen, zu dürfen, wie man es auch immer nennen will, deutlich mehr sicherer agieren kann und dann eben auch mit diesen Nadelstichen, früher sagte man Konter, heute sagte man gerade auch mit den tiefen Aktionen, mit den tiefen Läufen, die dann eben stattfinden aus einer größeren Entfernung zum Tor heraus. Da haben sie richtig was auf die Beine gestellt, haben immer wieder, Markus Thuram, kann ich mich dran erinnern, tauchte relativ frei vor dem Tor auf, schoss dann leider drüber und immer wieder diese Situation provoziert, Leipziger Fehler auch provoziert, weil dann auch wirklich geschickt die Räume zugestellt wurden und auch das Pressing in den richtigen Momenten angesetzt wurde. Also ja, ich sag, die erste Halbzeit war mit meines Erachtens nach die beste, die ich in diesem Jahr von Borussia Mönchengladbach gesehen habe. Und das Schlimme ist einfach, dass dann am Ende wieder ein doch sehr ernüchterndes Ergebnis steht. Und damit sind wir dann zurück in der Nussschale, dass Gladbach irgendwo sich gerade im Kreise dreht und die Dinge dann doch immer wieder die gleichen sind, die passieren. Das eine Aktion, wir erinnern uns an das Spiel bei Hertha BSC Berlin, da war es dann etwas früher, Gladbach auch richtig gut im Spiel. Es passiert dann ein Fehler, ein Fehlpass auf der rechten Seite, Angriffsseite der Berliner und dann fällt gleich das Tor. Hier war es dann so, dass eben dieser Elfmeter, er hat halt stattgefunden, er wurde gegeben, Alassane Player trat an und dann nahm die Nussschale ihren Lauf, sagen wir es mal so.
Ja, dann gab es was auf die Nüsse, muss man fast sagen. Der Schuss von Timo Werner schlug sehr wuchtig ein. Das kann passieren. Und wenn man halt gut schießt, dann geht der Ball auch mal rein. Das ist ja dann auch eine Lehre für Borussia.
Kurze Anmerkung, wenn ich da mal eben zwischengrätschen darf. Da sollte sich Markus Thuram vielleicht diese Videos von diesem Tor nochmal anschauen, weil so ganz unähnlich war ja seine Chance in Leipzig nicht. Und sein Schuss flog dann eher so halbgar übers Tor hinweg und Timo Werner hat einfach mit Vollspann einfach drauf und drin, war das Motto. Und Herr Thuram, schauen Sie mal ein Werner-Video in dem Fall.
Ja, und zwar nicht die Werner-Comics, sondern Timo Werner in dem Fall. Und ich glaube, Jonas Hofmann hat in der ersten Halbzeit auch so eine Szene, auch eigentlich kein guter Winkel, aber wenn er da einfach mal volle Kanne draufzieht, dann bringt der Janis Blaswig vielleicht in eine andere Bredouille, als wenn er die Situation abbricht und gar nicht abschließt. Das ist jetzt keine steile These. Ja, und das Verheerende vor Werners Tor war natürlich der Ballverlust von Manu Kone, wieder keine optimale Spieleröffnung von Tobi Sippel, ja, aber dann ist es auch noch genau in dieser Phase, kurz nach dem verschossenen Elfmeter, einer der wenigen Riesenböcke von Kone, der den Ball da verliert, war ja fast so ein bisschen, ja, Köln-Derby-Neuhaus-Ballverlust im Prinzip, auch was dann die Folgen anging. Dann ist der Ball drin und man muss ja sagen, das Spiel ist ja nicht vorbei dann. Es steht 0-1, also Borussia liegt 0-1 zurück und fängt sich gerade so ein bisschen und man denkt, ja, vielleicht können sie ja nochmal wieder anknüpfen. Dann stehen draußen zwei Einwechselspieler bereit. Und was passiert? Das Schlechteste und Falscheste, was passieren kann, aber vielleicht auch etwas sehr Typisches für Borussia. Sie verursacht dann eben einen Elfmeter genau in diesem Moment. Und der Verursacher ist auch noch der Fehlschütze des eigenen Elfmeters. Also im Prinzip runder könnte das Ganze kaum sein.
Gut, und das noch einen Tag nach seinem 30. Geburtstag, Alassane Player, da natürlich nochmal ein Glückwunsch. Altersschwäche, ja, keine Ahnung. Also erstmal muss man ja sagen, hat er den Elfmeter natürlich an einem Ex-Gladbacher gescheitert mit seinem Elfmeter. Janis Blaswig unten hält den Ball sogar fest. Das ist ja für den Elfmeterschützen fast schon eine Demütigung. Wenn der
Torwart beim Handball lässt man sich dann freiwillig auswechseln, wenn der Torwart den
Ball hat. Ja, genau. Und das drohte Player ja auch. Aber ja, vorher hat er halt noch den Elfmeter verursacht mit einer, ja, er ist eben kein Verteidiger. Im Spiel zuvor hat er noch großartig geklärt vor der eigenen Linie. Jetzt machte er doch eher, sagen wir, eine Grätsche in Stürmermanier, indem er einfach in einer Unsituation gegrätscht hat und Haidara dann zu Boden ging. Absolut berechtigt der Elfmeter. Und Emil Forsberg schoss dann in die eine Ecke, in der anderen lag Tobias Sippel. Da kann man ihm natürlich keinen Vorwurf machen. 2-0. So verwandelt man Elfmeter, so schießt man die Tore vorne. Also auch da zur Not, schaut noch mal hin, Gladbach, so geht's. Aber ja, verdammt ärgerlich, denn plötzlich stand es statt vielleicht eine 1-0-Führung, stand dann eine 0-2-Rückstand auf der Anzeigetafel. Und die Comeback-Qualitäten der Gladbacher, Yannick, die haben wir ja schon oft besprochen, die waren dann sozusagen wie die Torausbeute in Leipzig in den meisten Fällen.
Eigentlich ist ja schon das 0-1 eine besiegelte Niederlage seit dem zweiten Spieltag. keinen Punkt mehr nach Rückstand geholt. Auch ein so ein Mosaiksteinchen des großen Problemmosaiks, das wir so legen können bei Borussia. In dieser Spielzeit kommt dann eben noch dazu. Aber ja, in diesem Spiel hat man sich natürlich auch der Chance, überhaupt nochmal zurückzukommen, auf sehr plumpe Weise beraubt. Und dieses 0-3 ist dann so, ja, wie das 0-4 in Mainz, wie die Tore in der Nachspielzeit in Berlin, so die i-Tüpfelchen, die es dann auswärts gerade immer noch gibt. Und ja, die Auswärtsbilanz jetzt bei den letzten drei Niederlagen natürlich sehr verheerend, aber überhaupt auch jetzt drei torlose Spiele, das gab es vor 5 Jahren unter Dieter Hecking mal in einer langen Krise. Wir kommen ja wahrscheinlich gleich nochmal etwas dezidierter auf die aktuelle Lage und die Situation in der Tabelle dann zu sprechen, aber das sind alles Faktoren, wenn man die so aufzählt, dann ja, klingt das schon wirklich verheerend. Und das, ich weiß gar nicht, ob es das Schlimme ist, dass es einer Mannschaft passiert, die in der Lage ist, so erst 52 Minuten abzuliefern, also irgendwie spielt wie eine Spitzenmannschaft im Pelz eines Abstiegskandidaten oder andersrum, man weiß es auch nicht. Ja, also es gibt nicht viele Mannschaften, die, glaube ich, so in der Lage sind, gegen Leipzig 50 Minuten lang zu spielen. Borussia kriegt beides halt hin.
Das Problem ist, dass sie danach dann eben es auch hinbekommt, noch die Bude voll zu kriegen. Und damit sind wir ja wieder bei diesem Wankelmut, bei dieser Janusköpfigkeit, bei dieser fehlenden Konstanz, die sich durch die gesamte Saison zieht. Gar nicht mal von Spiel zu Spiel inzwischen, sondern wirklich von ja, Halbzeit zu Halbzeit, von Spielphase zu Spielphase. Wir haben gleiches ja auch in Berlin festgestellt, wo es ja auch zunächst einmal nach einer deutlichen Überlegenheit, Gladbach ging sogar in Führung, und plötzlich war alles weg und jetzt in Leipzig dann letzten Endes auch. Natürlich, RB Leipzig hat eine Top-Mannschaft, hat dann nochmal nachgelegt, hat auch sicherlich deutlich, deutlich zugelegt im Vergleich zur ersten Halbzeit nach der Pause. Hat ganz anders gespielt, war wesentlich präsenter, war viel fordernder. Also hat von daher die Gladbacher natürlich auch ganz anders unter Druck gesetzt. Aber dann am Ende wieder dieses 0-3 stehen zu haben, das tut dann natürlich schon weh aus Gladbacher Sicht, weil, naja, wenn man auf die letzten Auswärtsspiele schaut, 1-4 in Berlin, 0-4 in Mainz, jetzt 0-3 in Leipzig, das ist schon jo, eine ziemlich bittere Bilanz und da zu Hause im Moment auch nur phasenweise was geht, eben dieses 0-0 auf Schalke, gegen Schalke. Auf Schalke gab es dann ja ein 2-2, 0-0 gegen Schalke. Und solche Spiele, die bringen einen dann natürlich auch nicht weiter. 0-0 auch gegen Freiburg, sicherlich auch eine Mannschaft aus dem oberen Bereich, aber eine, die man eigentlich zu Hause auch schlagen sollte. Also Gladbach hat zu Hause der Auswärtsproblematik nichts entgegenzusetzen. Und ein solches Spiel dann in der Höhe zu verlieren, Yannick, wir wissen beide, wie Sport funktioniert, das kann schon richtig ins Kontor schlagen.
Ja, jetzt gibt es vor der Länderspielpause noch eine Möglichkeit, die Dinge in eine andere Richtung zu drehen. Lass uns vielleicht kurz über einen Comebacker in der Startelf reden. Wir haben ihn schon gelobt, du für den einen der schönsten Pässe der Saison. Ich weiß, Hanna Gobrecht würde Einspruch einlegen und Players Vorlage auf Thuram gegen Stuttgart nominieren. Ich musste aber auch sofort bei Neuhaus Zuspiel auf Hofmann an Mailand denken, Champions League im Herbst 2020, war damals die Augenzeuge im San Siro und ja, der Ball lief da wirklich wie an der Schnur gezogen in Richtung Jonas Hofmann, also auch der gleiche Adressat, ja, in die Tiefe des Raumes und dann kam der Raum zurück und hat Hofmann umgegrätscht in diesem Fall, war eigentlich auch eine Notbremse, aber die gibt es dann im Kampf um den Ball bei einem Elfmeter-Foul eben nicht mehr. Auch noch so ein kleiner Pechfaktor im Prinzip dann bei Borussia. Also ne, eigentlich eine Notbremse, die rot geben würde. Die neue Regelauslegung sagt dann, gelb reicht, weil man ja eine wirklich große Chance, nämlich einen Elfmeter bekommt als Kompensation. In 75% der Fälle ist der auch drin. Aber man muss jetzt auch so einen Blick auf die Elfmeter sagen. Vielleicht muss man ja mit Blick auf die kommende Saison schon in die Richtung ein bisschen scouten, denn bis auf Rami Benzibaini, der Borussia verlassen wird und eben gesperrt war gegen Leipzig, ist da keiner mehr so richtig sicher. Jonas Hofmann hat verschossen gegen Hertha, Player hatte auch schon seine Fehlschüsse, Lars Stindl hat in Summe sehr viele Elfmeter reingemacht, aber auch schon einige eben nicht. Von daher, ja, braucht es selbst an der Stelle einen kleinen Umbruch.
Idee, Gladbach regt eine Regeländerung an, dass man zum Elfmeter jemanden einwechseln kann für die Situation. Da könnte man dann beispielsweise Philipp Dahms reaktivieren, den Standard-Elfmeterschützen der vorigen Zeit. Oder Ähnliches gibt es ja beispielsweise, glaube ich, beim American Football, wo der Kicker dann eben aufs Feld kommt. Seinen
Kick macht. Das war ja früher in der NFL Europe so, da spielte dann der schon sportlich gesehen hochbetagte Money Buchsmüller.
Genau.
Und war der Kicker und hat die Field Goals reingemacht. Ja, das wäre eine Möglichkeit, Philipp Dahms mal wieder reinzubekommen.
Genau, aber wahrscheinlich eher unrealistisch, dass die Fußballwelt auf Borussias Antrag da reagieren würde. Also muss man einfach, hat ja auch alles mit Nervenstärke zu tun. Ich glaube, da sind wir im gleichen Kontext wie auch bei den Fehlern, die dann immer wieder zu Gegentoren führen, sei es jetzt Kone, sei es in anderen Spielen Nico Elvedi, sei es wer auch immer. Die Gegentore, die passieren, sind ja oftmals auch Aussetzer und dass ein Spieler wie Player, der diese Routine hat, der auch diesen Torinstinkt eigentlich hat, dann den Ball eben verschießt. Gut, natürlich hat Jannis Blaswig auch die Ecke geahnt, hat dann auch gut pariert, aber insgesamt war der Schuss
so lasch geschossen, schwach. Vielleicht wäre er nochmal aufgestanden und in die andere Ecke gesprungen.
Ja, also es war auf jeden Fall ein schlecht geschossener Elfmeter und das sind einfach Dinge. Ist das Konzentration? Ist das Pech? Ist das, ja, was ist es? Und es kommt am Ende immer wieder darauf raus, dass es bei Borussia einfach in den entscheidenden Situationen zu wenig ist, was kommt. Sei es bei der Torverteidigung, sei es dann eben bei den Abschlusssituationen. Und das zieht sich einfach wie ein roter Faden schon seit Jahren, muss man ja sagen, durch die ganze Gladbach-Geschichte. Und in dieser Saison mag man sich mal die Frage stellen, wo es noch hinführen wird. Denn so richtig gut sind die Trends natürlich nicht.
Ich wollte noch einen alternativen Elfmeterschützen in den Raum werfen. Wir haben letzte Woche ein Interview mit ihm geführt. Ich finde immer Innenverteidiger oder Verteidiger sind häufig prädestiniert, gute Elfmeterschützen zu sein, weil sie haben es irgendwie so ein bisschen mehr in sich. Wenn sie jetzt einen Fehler machen, hat es verheerende Folgen. Und Ko Itakura wirkt vielleicht wie einer, der da wenig anbrennen lässt vom Elfmeterpunkt.
Tja, schwer zu sagen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt seine Statistik nicht gesehen, welche Elfmeter er schon geschossen hat.
Irgendwann hat Philipp Dahms ja auch mal angefangen. Irgendwann fängt.
Ja, er war ja zumindest auch ein Defensivspieler. Also ich würde auf jeden Fall Daniel Farke raten, einen Elfmeterschützen zu nehmen, der immer verwandelt. Das wäre schon mal der größte Vorteil. Ja. Das ist wahrscheinlich auch der kleinste gemeinsame Nenner, den man auch als Nicht-Trainer wahrscheinlich hat zu dem ganzen Thema. Ja, eigentlich, wie gesagt, komisch. Klar, Alassane Player ist einer, der eigentlich sicher vor dem Tor ist. Und ich glaube, dass wahrscheinlich nicht er geschossen hätte, wäre Rami Benzebaini auf dem Feld gewesen, der ja nun im Spiel vorher gegen Freiburg auch da stand, sich dann aber diese gelb-rote Karte plus seine Unflätigkeitssperre dann eben von 2 Spielen insgesamt eingehandelt hat. So kam es ja wahrscheinlich erst dazu, dass Player geschossen hat. Jonas Hofmann, auch eine Option, war der gefaulte Spieler, hat dann eben nicht geschossen. Ja, und dann ist eben die Frage, eigentlich sind das ja alles 3 Namen, wo man sagt, das sind Leute, die den Elfmeter durchaus verwandeln können. Also da würde ich jetzt noch nicht mal sagen, dass Gladbach da nicht genug Leute hat, aber wir erinnern uns an Lars Stindl, der immer sicher verwandelt hat und plötzlich vom Punkt auch dann 2-mal hintereinander in ganz wichtigen Spielen, Situationen mindestens mal in Leverkusen da verschossen hat. Also woran liegt's?
Ja, es ist irgendwie dass man jetzt über Elfmeterschützen noch reden muss.
Jetzt auch das noch, genau.
Ja, wir hatten vor ein paar Jahren, ich meinte, war die Saison 17, 18, hatten wir mal so eine Überschrift über unserem Saisonfazit, irgendwas war immer Saison. Also ja. Gerade ist es auch so, wenn jetzt das eine Problem gerade mal keine Rolle spielt, dann denkt man sich ein neues aus und ist da kreativ und macht eine neue Baustelle auf. Böse gesagt auch wieder in Richtung der 1000 Baustellen, die Christoph Kramer da moniert hat vor einem Jahr und danach eben nicht mehr in der Startelf stand unter Adi Hütter, der aber damals sehr recht hatte mit diesen 1000 Baustellen. Ja, und daran erinnert mich auch die aktuelle Lage wieder. Und ich würde sagen, bevor wir die so einordnen und rüberschwenken zu Bremen, zum nächsten Spiel am Freitag, kommen wir nicht drumherum, nochmal einen Mann und ein Thema zu besprechen, der am Wochenende, ja, ich würde sagen, mindestens so dominant war wie das Spiel.
Ja, da kann es ja nur um einen gehen, um Max Eberl, den früheren Gladbach-Manager und jetzigen RB Leipzig-Sportvorstand. So ein bisschen hat er abgefedert, dass die Gladbacher erneut verloren haben. In den sozialen Netzwerken wird nach solchen Spielen ja meistens richtig hart diskutiert und da bekommen die Spieler auch ordentlich Fett weg. Dieses Mal ging es vor allem um Max Eberl, wenn man so durchgeschaut hat. Und im Grunde auch zu Recht, denn es war ein Geben und Nehmen, so würde ich es mal nennen, zwischen dem ehemaligen Manager und den Gladbach-Fans. Er vor dem Spiel im Interview bei Sky schon ein bisschen ausgeteilt, wollte eigentlich nichts sagen, tat es dann doch, berichte dann von Fans, die mit Eisenstangen durch die Gegend laufen. Das war natürlich eine Provokation in Richtung Gladbach-Fans, die aber natürlich schon viele Plakate mitgebracht hatten nach Leipzig. Im 2-Minuten-Takt wurde dann gegen Eberl verbal sozusagen was rausgehauen, in verschiedenste Richtungen, in Richtung natürlich seines Wechsels zu RB Leipzig, dem Konstrukt, das Traditionsvereinsfans wie die aus Gladbach halt ablehnen, und natürlich dann auch, und das ist das, was Eberl dann später dann am Tag drauf im Sport 1 Doppelpass nochmal aufgegriffen hat, eben diese Verbindung zwischen seinem Abgang in Gladbach und der Krankheit. Er selbst sagt, ich war krank, ich bin gesund geworden. Ja, diese Dinge waren Riesenthemen und dann hat sich Borussia eingeschaltet und ich finde, genau das Richtige gesagt.
Ja, Stefan Schippers, Geschäftsführer Finanzen bei Borussia, ebenfalls Ex-Geschäftsführer-Kollege, hat gesagt, Fußballfans sind emotional und verletzte Gefühle führen zu Äußerungen, die auch mal etwas derber ausfallen. Wir haben im Vorfeld des Spiels dazu aufgefordert, die Wortwahl zu mäßigen und das ist unserer Meinung nach auch gehört worden. Gladbach-Fans zu verunglimpfen, wird dieser riesigen gewachsenen Anhängerschaft nicht gerecht, das ist nicht in Ordnung und absolut fehl am Platze. Also man muss ja sagen, Eberls Kritik mit den Eisenstangen, Feuerzünden und so weiter richtete sich ja gegen die Ultras, die vor dem Spiel auf ihrer Homepage die Ultras von Sotto Cultura ausgeteilt hatten. Da fiel das Wort Charakterschwein. Es wurde ja oft am Wochenende jetzt über die Gürtellinie gesprochen, was darüber und was darunter war. Man kann ja jetzt jedes Einzelne durchgehen, das ist auch ein bisschen mühselig. Ich würde sagen, man muss so eine Gürtellinie ja auch immer zeitgenössisch definieren, gewisse Begriffe waren dann früher vielleicht mal drunter, heute sind sie zumindest so auf der Gürtelschnalle und damit nicht so verwerflich, wie sie mal waren. Ich fand, es war alles in allem, wenn man jetzt mal alles in einen Topf wirft und schaut, okay, wie kann man das einordnen, zumindest nicht weit unter der Gürtellinie und verwerflich. Also ich glaube, da haben viele auch mit anderen Dingen gerechnet. Und wir haben schon im Vorgespräch drüber gesprochen. Eigentlich wäre es ja eine ganz schöne Sache gewesen, wenn es am Ende gar nichts gegeben hätte, wenn einfach Max Eberl vor dem Spiel austeilt und dann passiert während des Spiels im Gästeblock einfach gar nichts.
Ja, ignorieren kann manchmal richtig heilsam sein und damit hätten sich die Gladbach-Fans wahrscheinlich einen großen Gefallen getan. Aber gut, es ist jetzt so gewesen, wie es ist. Ich denke auch, dass es, wie gesagt, ne, es ist immer schwierig, wenn man derjenige ist, der mit solchen Plakaten bedacht wird. Das ist immer ein komisches Gefühl. Ich habe auch schon mal eins bekommen von den Ultras in Gladbach. Also man sitzt da schon ein bisschen und denkt sich so, sieht schon komisch aus irgendwie, wenn das so riesig da in der Kurve steht. Aber ich würde auch sagen, angesichts dessen, was man in Gladbach schon gegen Ralf Rangnick, gegen Dietmar Hopp und so weiter gesehen hat, war das jetzt noch im Bereich des, naja, so wie Stefan Schippers hat es, finde ich, genau richtig ausgedrückt. Und das Allerwichtigste allerdings, finde ich, was er am Ende gesagt hat, dass die Gladbacher sich wünschen würden, dass das Thema jetzt wirklich durch ist. Ich habe auch mit Michael Weigand, dem Sprecher des Fanprojekts beziehungsweise des FPMG Supporterclubs, am Sonntag noch gesprochen. Und auch er sagte, von der Seite des Supporterclubs aus ist das Thema jetzt abgehakt, man will sich damit nicht mehr beschäftigen, man will sich mit Borussia Mönchengladbach beschäftigen, haben übrigens die Fans in Leipzig auch am Ende getan, haben die Mannschaft unterstützt, trotz des 0-3 Rückstandes, vielleicht ein bisschen trotzig, um den Leipzigern zu zeigen, was Traditionsvereine ausmacht, aber egal. Ja, und ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Eberl ist weg, Vergangenheit in Gladbach, Thema durch, abhaken und bitteschön, auf Fußball konzentrieren. Gibt's genug Themen, auf die sich Gladbach da konzentrieren kann. Da braucht man kein Eberl-Thema und er kann in Leipzig seinen Weg machen. Man wird sich irgendwann wiedersehen. Dann kann man schauen, wie es geht. Aber im Grunde genommen Thema abhaken und fertig.
Ja, also so ein bisschen ist ja das letzte Statement von Stefan Schippers jetzt so wie so ein technischer K.O. irgendwie. Das sitzt ja schon als eigentlich finaler Schlussstrich dann unter das Thema, weil Eberl den ja auch medial irgendwie nicht zu setzen bereit ist. Also vom Verein wird signalisiert, jetzt ist auch mal gut. Er sitzt aber schon in einer Woche also am Samstag jetzt wieder im Sportstudio, da verstehe ich auch, also bei allem, was ich sonst nicht verstehe, bei seiner Strategie und seinen Äußerungen momentan, auch diese Kommunikation, den Doppelpass dann am Tag nach diesem Gladbach-Spiel mitzunehmen, eine Woche später ins Sportstudio, also es ist ja eine wahnsinnige Frequenz, jetzt die Wortlaut-Interviews, da hat er, glaube ich, jetzt ungefähr jedes Medium außer uns in Deutschland durch, nach seinem Einstieg bei RB, er hat ein bisschen mehr Kontra bekommen im Doppelpass, als er das sonst, glaube ich, gewohnt ist. Da wurden auch ein paar Sachen offengelegt. Es ging ja auch, wir hatten das selber thematisiert, um seine Aussagen zum Spielergeschiebe, sein Wortlaut vor einigen Jahren zwischen Leipzig und Salzburg. Da haben wir ja auch mal aufgezeigt, dass es doch wirklich deutlich mehr Spielertransfers zwischen diesen beiden Clubs sind, als es zwischen anderen Bundesligisten oder überhaupt Clubs in Deutschland und im Ausland waren. Also 20 an der Zahl jetzt, die Leipzig aus Salzburg geholt hat. Seit es RB Leipzig gibt, hat kein anderer Bundesligist mehr als 8 Spieler von einem anderen Verein geholt. Also es ist schon selbst in den vergangenen Jahren eine Häufung, die es sonst nicht gibt. Das ist wichtig, glaube ich, dass man sowas auch einordnet. Da geht es ja dann auch gar nicht um, Polemik oder irgendwas. Das sind einfach Fakten. Und ich glaube, Eberl plädiert ja auch dafür, dass man bei diesen Fakten bleibt. Und dann muss er sich im Prinzip auf der Schiene das auch gefallen lassen, dass er dann mit korrekten Fakten konfrontiert wird. Ja, also ich sag mal so von uns aus, kann auch gerne jetzt einen Schlussstrich unter das Thema. Es war ja logisch, dass das jetzt nochmal so aufkommt. Wir haben es gerade eingeordnet, was dann die Gladbach-Fans von sich gegeben haben, was man davon zu halten hat und dass es sicherlich nicht deutlich unter der Gürtellinie war. Deswegen ist es jetzt, glaube ich, wirklich an Eberl, das mit dem Schlussstrich auch mal ernst zu meinen.
Ja, und Eberl an den Gladbach-Fans natürlich auch. Und wie gesagt, vom Fanprojekt wurde da auch ein klares Statement gegeben. Ich weiß nicht, inwieweit das dann auch für die Ultras gilt, aber im Grunde genommen ist das Thema jetzt durch. Jeder hat sich positioniert. Ich glaube nicht, dass man nochmal zueinander finden wird in irgendeiner friedlichen Form. Und dann ist es eben so, dann ist es eben eine Beziehung, die im Unfrieden geendet ist, die vorher tolle Zeiten hatte, die dann sich ein bisschen, sagen wir mal, abgenutzt hat und die dann geendet ist und eben nicht in besonders guter Art und Weise. Und jetzt ist er halt vorbei. Der eine hat dies, der andere hat das. Und da sollte jeder dann auch erstmal sein eigenes Ding machen. Und ich bin auch sehr gespannt auf den Auftritt von Eberl im Sportstudio. Stefan Schippers hat da einen Elefanten in den Raum gestellt. Und da bin ich mal gespannt, ob Eberl da versucht, sich nochmal vorbeizudrängen. Und mal sehen, ich bin gespannt.
Es ist ja auch, was so die angeblichen Vorwürfe, dass er die ganze Krankheit erfunden hätte, angeht, einiges durcheinander gegangen. Also was ja wirklich der Vorwurf war, den auch das der FPMG Supporters Club damals in seinem offenen Brief formuliert hatte, war ja nicht, dass er seine ganze Krankheit geschauspielert hat, sondern eben dieser inszenierende Charakter dieser Pressekonferenz, die ja vieles, glaube ich, in die falsche Richtung hat gehen lassen, medial, gesellschaftlich, von der ganzen öffentlichen Wirksamkeit dieses Vorgangs. Darum geht es ja auch. Klar, vieles geht ja durcheinander. Es gibt auch wirklich viele Punkte, über die man da reden kann. Und auch, glaube ich, allein dieser Faktor, dass es dann doch immer wieder durcheinander geht und man aneinander vorbeiredet, spricht dafür, diesen Schlussstrich zu ziehen. Ja, und ich glaube, dann tun wir das jetzt auch, oder?
Ja.
Ja, so sei es.
Wenden wir uns dem Sporte zu. Ich habe jetzt tatsächlich diese Schweigesekunde eingelegt, um das Thema tatsächlich.
Das war der
Podcast nicht Schweigen, nicht gerade Gold, ja. Aber es war sozusagen der verbale Schlussstrich. Schauen wir auf den Sport und ich glaube, wenn man mal Gladbachs Situation angeht, gibt es, wie gesagt, deutlich wichtigere Themen als Max Eberl. Nämlich die Situation, die in meinen Augen, wenn man so diesen Trend, wir haben eben schon mal vom Trend gesprochen, auf die Trends schaut, gerade schon so ein bisschen kippelig geworden ist. Also ich habe ja lange immer das Thema Europa hochgehalten und bleibe auch dabei. Christoph Kramer hat es ja selbst im Vorfeld des Leipzig-Spiels im Interview mit der Bild-Zeitung auch nochmal getan, dass er nach wie vor auf Rang 7 schaut. 6 Punkte Distanz, nach wie vor alles okay. Aber jetzt kommen 2 Spiele gegen Bremen und Köln, die für mich so einen Charakter haben, so einen Quo Vadis-Charakter haben. Und die Gladbacher mit ihren Bilanzen seit dem Hinspiel gegen Bremen, 17 Spiele vergangen, hat man nicht mehr viel geholt. Und gerade im Jahr 2023 liegt man bei einem Schnitt von unter einem Punkt pro Spiel. Und wenn sich das fortsetzt, dann wird's mir langsam doch ein bisschen eng. Es wird viel über die vergangene Saison und den ewigen Abstiegskampf geredet. Nicht, dass die Gladbacher am Ende dieses Thema nochmal einholt.
Ja, und selbst wenn es nicht so ist, dann liegt es halt daran, dass da unten sich ja doch einige Mannschaften auf Augenhöhe tummeln, die sich die Punkte noch gegenseitig wegnehmen und trotzdem aber ein Szenario droht, dass ja Daniel Farke ja so als das Minimum definiert hat. Also er will ja in diesem zweiten Tabellendrittel sein, bleiben und landen. Das ist der 12. Platz mindestens. Und wenn man jetzt die nächsten beiden Spiele halt gar nicht erfolgreich gestaltet, dürfte so langsam auch der FC Augsburg daran rücken als 13. Und damit ginge Farke ja auch wirklich seine Argumentation flöten, wenn man dann irgendwann 13. ist, weil dann ist gar kein Saisonziel mehr erreicht, also überhaupt keins mehr. Und dass wir jetzt schon darüber reden, ja, ist durchaus fatal, weil wenn wir es mal durchgehen, du hast gerade diese 17-Spiele-Bilanz angesprochen, 18 Punkte in der Zeit, also in einer ganzen Halbserie, die liegt halt mitten in der Saison, es gibt was davor und es folgt noch einiges danach, aber es ist also mehr als eine Momentaufnahme, da ist man 13. in der Zeit eben mit 18 Punkten, alle da oben, die Einstelligkeit weit enteilt, Mainz als 9. hat 7 Punkte mehr geholt, Köln hat nur einen weniger geholt und dann kommen dahinter noch Stuttgart, Hertha, Schalke und Hoffenheim, selbst Schalke hat in diesen 17 Spielen mittlerweile 14 Punkte geholt und übrigens 7 Tore weniger kassiert als Borussia, deren 37 Gegentore in 17 Spielen ja auch verheerend sind. Deswegen frage ich dich jetzt mal so, also wo siehst du denn, wenn wir jetzt allein mal dieses Kalenderjahr nehmen, irgendeinen positiven Trend? Also was Tore schießen, Gegentore, Heim, Auswärts, Punkteentwicklung, gibt's irgendwas, wo man sagen kann, ja stimmt, da geht's eigentlich wirklich nach vorne?
Ja, das ist genau das Problem, was ich gerade meinte, dass man, wenn man diese Trends mal nimmt, die 17 Spiele, das Jahr 2023, dass man da eigentlich nicht viel Positives sehen kann oder gar nichts Positives sehen kann und dass das eben diese Gefahr besteht, dass es jetzt doch nochmal abkippt. In der vergangenen Saison, wir erinnern uns, gab es ja diese beiden Spiele, Hertha BSC und dann VfL Bochum, die gewonnen wurden. Da wurde dann das Abstiegsgespenst, was gefühlt umherwaberte. Es war ja auch das Thema Abstiegskampf schon mal ein bisschen ausgerufen worden, unter anderem bei uns. Das wurde dann verschoben, das wurde dann weggescheucht. So, aber wenn man jetzt diese beiden Spiele, die kommen, vor und nach der Länderspielpause, Bremen und Köln, tatsächlich in dem Trend weitergestaltet, in dem man sich befindet, mit einem Punkt oder unter einem Punkt sogar im Schnitt, dann könnte es noch mal eng werden, weil unten gefühlt sind ja gerade Schalke oder Bochum, Bochum gewinnt in Köln, Schalke holt gegen Dortmund Punkt, die sind ja gerade gefühlt, ist deren Stimmung ja positiver als bei Borussia Mönchengladbach. Und das macht mir im Moment so ein bisschen Gedanken, zumal, wir haben über die Nussschale gesprochen, die Gladbacher jetzt natürlich auch so dieses Spiel in Leipzig mit dem Faktor, dass wirklich alles schiefgegangen war, schiefgehen konnte, noch abgeschlossen haben. Das kommt dann auch noch dazu. Und wenn man all diese Dinge in einen Topf wirft, dann kann einem schon so ein bisschen Angst und Bange werden. Ich sehe jetzt kein direkter Abstiegsamt. Dafür ist natürlich alles relativ weit weg. 10 Punkte, der 16. Platz. Aber solche 10 Punkte sind auch schnell aufgebraucht. Deswegen, man sollte schon eine Trendwende hinbekommen und das sollte auch ganz schnell gegen Werder Bremen und Köln passieren. Denn danach kommen ja auch noch ein paar Gegner, die es in sich haben. Also insgesamt, Vorsicht, Borussia Mönchengladbach. Es könnte eine Situation sein, in der das, über das Daniel Farke ja wirklich oft spricht, dieser ewige Abstiegskampf, der könnte tatsächlich dann bei Borussia Mönchengladbach, also der ewige Abstiegskampf der vergangenen Saison, der könnte bei Borussia dann in dieser Saison plötzlich auch aufpoppen, in der Art und Weise wie in der vergangenen Saison. Nicht total konkret, aber als, ja, wie auch immer, als Schatten über der
ganzen Geschichte. Obwohl, aber glaubst du wirklich, dass wir noch über Abstiegskampf reden? Weil da unten, wenn du die anderen Mannschaften anguckst, die haben jetzt ja in 9 Spielen in diesem Jahr, jetzt sind es noch 10, hat ja keiner außer Schalke überhaupt mehr Punkte geholt, als Gladbachs Vorsprung beträgt. Also man dürfte ja wirklich also gar nichts mehr
holen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Christoph Kramer mit seiner wir sind im Tabellen-Niemandsland vom These da wirklich recht hat, ist natürlich gigantisch groß. Aber wenn im vergangenen Jahr der Abstiegskampf bis Mai, ich zitiere da Daniel Farke, gedauert hat, dann würde man der Definition zufolge auch wieder so in etwa zumindest mal Anrainer zum Abstiegskampf werden.
Es ist ja auch so, es braucht ja auch gar nicht dieses Szenario. Ich finde ja allein dieses nicht mal 12. werden und nicht mal im zweiten Tabellendrittel landen, wäre ja schlimm genug. und ne, Thema Trends, also wirklich in der Jahrestabelle, seit es jetzt wieder losging, 9 Spiele, du hast gesagt, weniger als ein Punkt pro Spiel, 2 Siege, wie viele Spiele auch ohne Tor inzwischen, also mehr als in der ganzen Zeit davor, also 4 dieser 10 Tore hat man gegen Hoffenheim geschossen und 2 gegen Leverkusen, als das Spiel schon verloren war, und 3 gegen den FC Bayern. Da bleibt dann gar nicht mehr so viel, nämlich eines bei der Hertha, das auch nichts gebracht hat am Ende. Also dahinter sind dann noch Hertha, Stuttgart, Hoffenheim, Schalke. Dieses Jahr so viel stabiler als Borussia, wenn man mal ketzerisch ist in dem Fall, kriegt auch kaum Gegentore. Also Borussia hat eine Auswärtsbilanz. Ich meine, man hat ja ab Darmstadt, ab DFB-Pokal jedes Auswärtsspiel verloren, außer das in Hoffenheim. Auch da böse gesagt, Hoffenheim hat 7 Niederlagen in Folge. Wo, wenn nicht da, hätte man einen gewinnen wollen? Es gibt diese Comeback-Qualitäten nicht mehr. Zu Hause ist Borussia auch keine Macht. Und dann, wenn wir jetzt mal abwecken von Ergebnissen, Toren und dem wirklichen Output, sieht man ja auch diese spielerische Entwicklung nicht mehr. Also ich höre immer nur, ja, das braucht Zeit und es wird schon und gewisse Indizien, dass es werden kann. Aber wenn man den Status quo nimmt, gibt es einfach keine positive Entwicklung. Also vielleicht bei irgendeinem Spieler individuell, aber gesamtmannschaftlich zeigen alle Pfeile nach unten.
Zumal ja auch alle Spieler, die vorher gefehlt haben, wieder da sind. Also es liegt jetzt auch nicht daran, dass der Kader ausgedünnt ist. Natürlich, klar, jetzt ist Rami Benzebaini gesperrt, aber dafür spielt dann ja Luca Netz.
Ja, Julian Weigel ist verletzt, aber es ist ja nirgendwo niemand verletzt. Ja,
genau. Ne, also von daher sage ich, es gibt jetzt gerade keine personellen Gründe dafür. Es gibt auch, das gilt für das gesamte Jahr im Grunde genommen. Natürlich ist Jan Sommer nicht mehr da. Dafür wurde aber in Jonas Omlin ein guter Torwart geholt. Natürlich hat man eine Torwartproblematik, aber die hat es dann auch nicht gemacht, denn Tobias Sippel war ja in den letzten beiden Spielen sogar noch der beste Borusse, wenn man es mal bei Licht betrachtet. Wir haben gar keinen Spieler des Spiels gekürt für Leipzig. Aber wenn, dann wäre er wahrscheinlich in Frage gekommen, weil er noch eine höhere Niederlage verhindert hat. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also die Gegentore, die es in Leipzig gab, hätten ja eher auch noch mehr sein können am Ende. Also von daher, ne? Nachtigall, ich höre dir trapsen, die Gladbacher sollten aufpassen und nein, wir rufen hier keinen Abstiegskampf aus, das wäre im Moment völlig verfrüht, aber die Gefahr vor dem Hintergrund dessen, was Farke über die vergangene Saison immer sagt, die Gefahr, dass man in diese Art von Abstiegskampf gerät, nämlich, dass man in der Nähe der Abstiegsplätze plötzlich auftaucht, das kann schon passieren und dann hat man vielleicht das Glück, dass noch schlechter gepunktet wird als in der vergangenen Saison in den ganz unteren Regionen. Aber es geht ja dann immer darum, dass einer von denen nur plötzlich Gas geben muss. Das würde ja fast schon reichen, wenn man Pech hat. Also von daher, ich meine, Hoffenheim hat sich auch nicht gedenken lassen, dass es zu diesem Zeitpunkt 18. ist. Die waren mal Vierter, die Hoffenheimer, und sind dann komplett abgeschmiert. Also die Bundesliga ist schwierig und könnte noch irgendwelche Schwierigkeiten bereiten, wenn die Gladbacher sich nicht einfach mal fangen.
Ja,
Tendenz im Moment schwierig.
Ja, genau. Also es muss einfach jetzt dieser Beweis angestellt werden, dass man sich da lösen kann. Am besten mit einem Sieg gegen Bremen und einem Derby-Sieg in Köln. Das wäre dann der Effekt der Spiele gegen Hertha und Bochum in der vergangenen Saison. Dann wäre das Thema auch geklärt und es wäre durch. Aber noch hat man das eben nicht getan und es muss erstmal getan werden. Und es ist ja auch perspektivisch wichtig, sich jetzt mal in der dann wahrscheinlich 27-Spiele-Tabelle zu lösen von diesen Mannschaften, um nicht einfach schon per se die nächste Saison das Thema Abstiegskampf ausrufen zu müssen oder sagen zu müssen, erstmal wollen wir hier die Klasse halten, dann schauen wir weiter. Also es geht ja auch um Narrative für die kommende Saison, um Perspektiven, die da erzielt werden. Und wenn man jetzt eine ganze Saison bis auf den Start unter Farke, der ja wirklich stabil war, in diesen Sphären performen würde, dann geht man mit einer großen Hypothek in die neue Spielzeit, ohne natürlich jetzt überhaupt schon zu wissen, welche Mannschaft da unterwegs sein wird. Also das kommt ja dann noch hinzu. Also dementsprechend schon dieses eine Spiel gegen Werder am Freitag verdammt wichtig, um Schlimmeres zu verhindern. Ja, aber auch in Bremen ist es ja gerade so, dass man so nicht ganz so zufrieden ist im Umfeld und man ist da auch ein gebranntes Kind. Werder ist ja einer dieser Kandidaten gewesen, die dann irgendwann, nämlich vor 2 Jahren, aufgehört haben, Punkte zu holen und am Ende abgestiegen sind. Also ja, man trifft da auch auf eine Art mahnendes Beispiel.
Genau, ja, und die Bremer waren ja in der Hinrunde sozusagen die Zäsur. Bis Bremen lief es ja, du hast ja schon gesagt, die ersten 7 Spiele lief es ja gut, lief es in die richtige Richtung. Und seit Bremen dann eben dieser Einbruch sowohl Punkt- als auch Gegentormäßig mit dem 1:5 damals. Das steht ja dann auch noch im Raum, das vielleicht mal wieder zu korrigieren. Also da gibt es schon einige brisante Themen. Und wenn man sich so diese Gesamtlage mal anguckt, dann fühlt man sich so zurückversetzt in die Zeit vor der Relegation, die Prä-Relegationszeit unter Michael Fronzek. Da stand Gladbach nämlich genauso da wie jetzt.
Ja, exakt in der Saison 9/10, die ja lange Zeit dann eine der stabilsten war und man froh war, schnell mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben, hatte man nach 24 Spielen auch 30 Punkte. Es trudelte dann aus auf, ich meine, 39 am Ende. Also da verpasste man die 40 Punkte. Allein das wäre jetzt schon was, wo man sagen würde, ja, das sollte man schon diese Saison erreichen. Also nicht zum ersten Mal dann seit Ewigkeiten auch unter dieser Marke bleiben, die ja nicht nötig ist, um die Klasse zu halten, aber eben dieses Synonym für den Klassenerhalt schaffen. Ja, nie mehr zweite Liga wurde früher immer gesungen, sobald das erreicht war. Oft wurde es gesungen, ohne dass die 40 Punkte erreicht waren oder es musste gesungen werden. Also ja, da ist noch ein gutes Stück hin, nämlich 10 Punkte. Es sind erst 30.
Naja, und die Trends, wie gesagt, wir haben es durchgerechnet, egal welchen Trend man nimmt, selbst wenn man den Gesamttrend der Saison, das ist 1,25 Punkte, muss sich Gladbach noch steigern, um die 45 Punkte der vergangenen Saison zu bekommen, aber auch um erstmal auf 39, 40 oder 42. Das sind so, wenn man jetzt mal die Jahrestabelle, die Tabelle seit Bremen und so weiter als oder die Gesamttabelle als Maßstab nimmt, das ist so die Bilanz, auf die es hinauslaufen wird. Und das wäre dann ja nochmal ein Rückschritt zur vergangenen Saison, selbst mit den 42 Punkten. Und ja, am Ende der besagten Saison 2009, 2010 steht in der Gladbacher Chronik endlich wieder eine stabile Saison. Was natürlich basiert auf der damaligen Zeit. Damals kam ja Gladbach, war aufgestiegen in der Saison, zwei Saisons vorher, war dann gerade als 15. hatte sich so gerade unter Hans Meyer gerettet und hatte jetzt diesen 12. Platz unter Fronzek mit den 39 Punkten und war damit glücklich und zufrieden, weil es mal keinen Abstiegskampf gab. Aber über diese Dinge hat man danach dann natürlich 10 Jahre nicht mehr geredet in Gladbach, sondern es ging in ganz andere Sphären. Und die sind jetzt der Bewertungsmaßstab. Und da wird mitnichten eine 39-Punkte-Saison als stabil gewertet werden.
Naja, und man ist ja auch kommunikativ da so ein bisschen in dieser Zeit wieder angelangt. Ich erinnere mich an die Fronzek-Zeit, da hieß es dann auch immer, ja, wir haben ein wirklich gutes Auswärtsspiel gemacht, ja, bis wir dann eben auf unerklärliche Weise 3 Tore kassiert haben. So lautete dann ungefähr immer die Einschätzung. Aber naja, da konnte man sich natürlich nichts verkaufen, so ist es gerade auch. Lass uns, glaube ich, mal über das Personal reden am Freitag gegen Werder.
Aufstellungstipp.
Ja, leg los, ganz hinten.
Ja, ganz hinten, ja. Schwer zu sagen. Normal würde ich jetzt sagen, Tobias Süppel spielt, hat seine Sache ja auch ordentlich gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei Jonas Omlin aussieht. Ich weiß nicht, wie es bei Jan Olschowski aussieht. Kehrt einer der beiden zurück, dürfte er dann auch im Tor stehen, also der Rückkehrer. Aber ansonsten sage ich jetzt mal, Tobias Süppel hat sich rehabilitiert in den beiden Spielen, war für mich in Leipzig dann auch mit der beste Borusse, auch gegen Freiburg, sehr sicher gespielt. Also muss man, egal wer jetzt im Tor steht, sich, glaube ich, keinen Kopf machen. Also im Tor wird einer stehen und einer von denen, die eben bei Borussia als Torhüter angestellt sind, Omlin, Olschowski oder Süppel.
Ja, also es klang eigentlich danach, dass Jonas Omlin wieder fit sein soll. Das kann natürlich, also ne, das interessiert ja die Zerrung in seinem Oberschenkel nicht, aber es gibt zumindest Hoffnung und ja, begleitet das die Woche bei uns auf rponline.de/Borussia. Da werden wir euch von Training zu Training und über die PK hinweg auf den Stand bringen, was das angeht. Hinten, du hast das Urteil gegen Bensebaini angesprochen, eigentlich auch in der Viererkette alles klar, oder? Dass die nämlich wieder lautet Netz, Elvedi, Itakura und Skelly.
Ja, so spricht auch nichts dagegen. Ich glaube, da hat sich jetzt, gut, Luca Netz sah vielleicht bei dem letzten Gegentor nicht so optimal aus, aber ich glaube, das ist jetzt seine Zeit und er ist ein junger Kerl, soll sich da jetzt austoben. Und gerade gegen eine Mannschaft wie Bremen kann er mit Sicherheit mit seinen offensiven Qualitäten auch was machen. Gleich gilt für Skelly. Das ist die Zukunft. Die sollte dann auch jetzt da irgendwo spielen. Und über Itakura und Elvedi müssen wir, glaube ich, nicht reden. Und Gleiches gilt für mich im Grunde genommen auch für die Doppel-6. Auch wenn Manu Kone seinen Ballverlust hatte und sicherlich nicht sein bestes Spiel gemacht hat. Aber er ist immer ein Spieler, der aktiv ist, der versucht, etwas zu verändern. Hat das natürlich auch gegen Leipzig gemacht. Und neben ihm Chris Kramer, ja, solange Julian Weigl fehlt, gibt es da, glaube ich, kaum eine Alternative, zu sagen, Chris Kramer spielt nicht. Also K&K, Kramer, Kone auf der Doppel-6.
Ja, also ich bin grundsätzlich immer noch der Meinung, dass Kone und Neuhaus diese Doppel-6 ja auch relativ lange und dann am Ende gar nicht so schlecht ausgefüllt haben. Aber es scheint ausgeschlossen zu sein, dass das Borussias Doppel-6 ist. Kone muss ja aufpassen, dass er nicht die 10. Gelbe bekommt und dann das Derby gegen Köln verpasst. Also da werden wir auch genau hinsehen am Freitag.
Wir würden uns aber auch nicht wundern, wenn genau das passiert, oder?
Ja, nein, natürlich. Das
da sind wir wieder auch, bei der Nussschale.
Das würde dann auch passen. Ja, und vorne war ja die Formation Player, Neuhaus, Hofmann und vorne Thuram. Jetzt sind wir wieder im Modus, ja, was hoffen wir, was glauben wir, was ist realistisch? Fangen wir mal mit realistisch an, was passieren wird. Ich würde sagen, Florian Neuhaus bleibt drin. Rechts Jonas Hofmann, vorne Thuram, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Farke da was daran ändert. Ich rechne aber damit oder sehe eine Chance zumindest, dass links Lars Stindl reinrückt für Player. Also gar nicht mal jetzt als Bestrafung für verschossene Elfmeter und Verursachte, sondern einfach so, um einem gewissen personellen Trend zu folgen und auch einem Leistungstrend bei Player, der doch etwas unglücklich dann unterm Strich zuletzt unterwegs war, und dann den Kapitän mal wieder in die Startelf zu bringen, ohne eben Neuhaus direkt wieder auf die Bank zu setzen.
Ja, es ist natürlich absolut realistisch, dieser Denkansatz. Ich würde es anders machen, wenn ich Daniel Farke wäre. Ich würde tatsächlich Player drin lassen. Ich denke da, dass Bremen ja für ihn immer auch ein besonderer Gegner ist. Damals mit seinem Dreierpack in seiner ersten Saison gegen Bremen groß aufgetrumpft und hier als Top-Torschütze angekommen, richtig. Und mir hat Markus Thuram überhaupt nicht gefallen. Und die Art und Weise, dann gab es die Geschichte mit dem Elfmeter gegen Freiburg. Insgesamt sind da wenig positive Vibes, die von ihm im Moment kommen. Und deswegen würde ich ganz klar sagen, für mich jetzt persönlich, Thuram raus und vorne Lars Stindl. Lars Stindl, ich habe schon öfter gesagt, ist für mich ein sehr, sehr guter Abschlussspieler. Einer, der ganz vorne drin auch schon gespielt hat in der Zeit bei Dieter Hecking. Ich würde Player von daher auf der linken Seite belassen. Ich weiß, dass Farke, wenn, dann eher Player als Thuram-Ersatz sieht. Aber Stindl vorne drin, warum nicht? Dann hat er nicht die langen Wege zu gehen, sondern kann sich wirklich auf seine Abschlüsse konzentrieren. Gladbach ist ohnehin keine Flankenmannschaft. Thuram auch kein herausragender Kopfballspieler. Von daher ändert sich da nicht viel. Aber das wäre meine Variante. Ansonsten Flo Neuhaus muss für mich in der Mannschaft bleiben, muss jetzt die Chance bekommen, sich da zu etablieren, muss jetzt zeigen, dass er auch vielleicht für eine zukünftige Borussia ein Führungsspieler sein kann. Also gibt es für mich da gar keinen Ansatz, den rauszunehmen. Jonas Hofmann ohnehin nicht anzugreifen. Und Alassane Player nach dem Elfmeter jetzt rauszunehmen, ich weiß nicht, ob diese Botschaft nicht zu eindeutig und zu plump auch von Seiten des Trainers wäre. Daher Player drinbleiben, Thuram raus, Stindl rein und dann auf dessen Torinstinkt hoffen.
Ja gut, wenn es jetzt um Hoffnung und Wünsche geht, dann würde ich es mit dem gleichen Personal machen wie du, aber Player in die Spitze setzen, Stindl da auf halb links. Ich fand es bei Thuram auch, jetzt würde ich ja sagen, ja, letzte Woche hat er ihn ja noch gelobt in einem Artikel, habe ich auch, aber da ging es ja auch darum, dass Thuram in seiner alten Rolle mal wieder was hat aufblitzen lassen, nämlich wenn er so über halb links kommt, wenn er mit Tempo ins Dribbling gehen kann und jemand stehen lässt, so wie in seiner Anfangszeit in Gladbach 1920, als sein Stern aufging, was jetzt gerade in Leipzig auch wieder das Thema angehen, Bälle festmachen, die Chancenverwertung. Jetzt war es kein Faktor, dass Leipzig tief stand, wo sich Thuram dann auch häufig schwer fühlt. Aber wenn ich jetzt Scout wäre eines Top-Vereins und mir da überlege, was fange ich da mit diesem Spieler an, dann sieht man vieles, was interessant ist. Aber ich kann schon nachvollziehen, dass zuletzt eben kolportiert wurde, dass Thuram jetzt bei den Bayern nicht unbedingt weit oben auf dem Zettel steht und die da anderweitig planen. Bayern hat ja auch damals von Timo Werner Abstand genommen, weil man gesagt hat, dass das passt nicht. Und da gibt es viele Punkte, wo Thuram sich wirklich steigern muss und wo er sich noch umsehen könnte, wenn er das nicht einfach verbessert, wenn er mal bei einem großen Verein ist. Das ist ja, denke ich mal, sein Anliegen ab Sommer. Auch was wirklich seine Laufumfänge und die Intensität angeht, da ist ja, was das Anlaufen angeht, wirklich sehr, sehr wenig zu sehen von ihm. Könnte Clubs geben, wo er damit nicht durchkommt. In Gladbach, ja, ist man natürlich froh, dass er die Qualitäten hat, die er dann doch immer wieder zeigt. Aber unter ja den Gesichtspunkten bin ich wirklich interessant, wohin es ihn dann wirklich verschlägt. Im Sommer glaube nicht daran, dass Farke ihn auf die Bank setzt, aber als Option allein ganz rein leistungsmäßig würde ich es auch ansehen.
Ja, und ich glaube es auch nicht, muss ich ganz klar sagen. Aber wie gesagt, Farke sollte auch langsam die Zukunft im Blick haben. Darum auch das klare Plädoyer für Florian Neuhaus, ihn durchspielen zu lassen und ihn jetzt wirklich auch dann mal zu fordern und klar auch zu sagen, so Neuhaus, wir erwarten von dir, wir wollen mit dir. Es geht ja da vielleicht auch darum, im Sommer schon mal den Vertrag zu verlängern, der ja bis 2024 läuft. Roland Wirkus hat ja gesagt, das ist eigentlich die Dinge, die man tun muss, nämlich vorzeitig zu verlängern. Und dann soll ja Neuhaus, das wurde ja auch schon kommuniziert seitens der Gladbacher, soll ja hier eine Führungsperson werden. Und dann auf dieser Zehnerposition, seiner Position, er hatte auch ein paar gute Sachen. Einmal dieser wunderbare Pass, dann hatte er auch die Schusschance, als er eingelaufen ist. Der Ball leider unpräzise kam und er dann mit links nehmen musste und dann neben das Torschuss in Leipzig. Hätte das 1-0 auch sein können, wäre für ihn natürlich eine enorm wichtige Situation gewesen. Und ihn jetzt in die Position zu bringen, mit Toren, mit Vorlagen die Mannschaft voranzubringen, um sich wirklich mal zu positionieren und der Florian Neuhaus zu sein, der hier Leadership macht, das wäre mir sehr wichtig. Und da muss Farke dann auch jetzt wirklich dabei bleiben. Lars Stindl auf der linken Seite ist für mich immer so eine halbgare Sache, weil das gar nicht seine Position ist, weil er wirkt da auch immer so ein bisschen unglücklich mit, finde ich. Darum, stell den in die Spitze, das hat er schon 2017 beim Confed Cup gemacht, hat dann das entscheidende Tor geschossen, einfach mal ausprobieren. Damals bei Dieter Hecking im 4-3-3, auch Stindl ganz oft im Zentrum. Guter Abschlussspieler und gegen Bremen wird er mit Sicherheit auch seine Chancen bekommen. Ausprobieren, Herr Farke, und dann schauen, wo es hinläuft. Und Yannick, jetzt müssen wir sagen, wo es hinläuft. Ich sag 3-0 für Gladbach.
Ja, da prescht er vor. Aber das ist ganz gut, weil die Gefahr bestand nicht, dass ich 3-0 Gladbach tippe. Ich bin im gegenteiligen Modus unterwegs, weil ich ich habe ja die ganzen Trends angesprochen, deswegen ist es eigentlich folgerichtig, dass ich jetzt auch auf Werder tippe. Mir fehlt irgendwie der Glaube, dass da jetzt am Freitag der Befreiungsschlag kommt und der Sieg, mit dem man beruhigt in die Länderspielpause gehen kann. Ich sage, Werder gewinnt das 2-1 in Gladbach.
Ja, also mein Ergebnis auch eigentlich mehr ein Befehl oder eine Forderung an Borussia Mönchengladbach, jetzt hier mal klar Schiff zu machen und dann doch mal das auszupacken, was in dieser Mannschaft eigentlich drinstecken muss. Eben mit einem Florian Neuhaus, der sich beweisen will, eben mit einem, du hast es angesprochen, guten Ko Itakura, der dann vielleicht auch einen Elfmeter verwandelt und mit einem Manu Kone, der sich dann rehabilitieren will für seinen verlorenen Ball in Leipzig und zig oder Player, der diesen Elfmeter wettmachen will. Also alles Ansätze, wo man vielleicht die Gladbacher mal auffordert, daraus einfach mal eine Trotzreaktion zu zeigen und genau die fordere ich jetzt einfach mal von der Mannschaft.
Wenn ich eines von diesen Mannschaften aber selten sehe, sind das eben Trotzreaktionen im positiven Sinn.
Ja, ich weiß.
Also, deswegen ist jetzt also mein Tipp für Werder ist für einen reinen Indizienprozess und daraus leite ich jetzt ab, dass ich dann eher mit so einem Ergebnis rechne. Ja.
Ist ja auch realistisch.
Genau. Aber am Ende wird es dann, da wir so tippen, eh ein Unentschieden. Also, ne, wenn ihr das hier hört, um zu wissen, was ihr tippen sollt, dann tippt Unentschieden, nicht das, was wir getippt haben. Aber das ist ja eigentlich immer so.
Ja, das genau. Also wir haben, glaube ich, für Leipzig haben wir beide unentschieden gesagt, oder wie war das?
Ich bin meinen Tipps so verbunden, dass ich das eigentlich immer kurz danach schon vergesse.
Ich hätte 2-2 gesagt, ja, weil das immer ein schönes
Fall, Ergebnis ist. Auf jeden Fall kein Sieg, glaube ich, hatten wir getippt, ja.
Wir schauen. Also Bremen, irgendwas zwischen 1-2 und 3-0 wird es werden, also wahrscheinlich irgendein Ergebnis auf jeden Fall und ja. Bis dahin, was sagen wir da?
Darf ich es heute sagen?
Nein, das sportvergnügende Vergnügen wünsche ich natürlich allen, die diesen Podcast bis jetzt gehört haben. Ja. Aber wir sagen tschö.
Ja, wir sagen tschüss. Und alles, was noch wichtig ist zum Nachlesen, verlinken wir in den Shownotes und hören uns dann, muss mal kurz unseren Urlaubsplan durchgehen, dann nächste Woche hören. Ihr hört uns beide. So, wir hören uns auch und ihr hört uns. So, bis dahin. Ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de